ARD.
Hi David.
Hi Fritz.
Gefühlt ewig nicht gesehen, obwohl es gar nicht so lang her ist. Aber weißt du, was richtig lang her ist?
Vieles, würde ich sagen.
Dass wir als Menschen zuletzt auf dem Mond waren.
Das stimmt. Also für das, dass wir schon so lang in den Weltraum fliegen und fliegen können, ist es echt schon lang her.
Es ist, lass mal kurz nachschauen, wann war das letzte Mal ein Mensch auf dem Mond, in welchem Jahr?
1972, das ist jetzt 63 Jahre her, oder?
63 Jahre her, das ist doch Grund genug, dass wir da mal wieder vorbeigucken.
Nee, 53.
53, so Mathe können wir bei Ready for Liftoff. Aber es ist doch Grund genug, dass wir mal wieder als Menschheit beim Mond vorbeischauen, um zu gucken, ob da alles noch mit rechten Dingen zugeht, ob er noch da ist, ob es ihn überhaupt gibt. Jede Menge Themen sind zu klären und da reden wir heute drüber. Wir reden hier heute bei Ready for Liftoff über das erste Mal, dass ein Mensch auf dem Mond war, und wir reden über die nächste Mission oder die nächsten Missionen, die wir gerade als Menschheit zum Mond planen.
Und dann reden wir auch noch darüber, was macht das mit uns Menschen? Also was hat das damals gemacht und was macht das vielleicht, wenn wir jetzt wieder dahin fliegen?
Das ist Ready for Liftoff. Ich bin Fritz Espenlob.
Und ich bin David Beck.
Ignition sequence start. 3, 2, 1, Liftoff. We have Liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Fritz Espenlaub und David Beck.
Also, wir transportieren uns kurz zurück in die Vergangenheit, in die glorreiche Zeit der 60er Jahre. Der Höhepunkt des ersten Space Races. Leute, die uns hören, werden überhaupt nicht überrascht sein davon, dass damals die Sowjetunion und die USA ziemlich gewetteifert haben. Sowjets haben ja zuerst den ersten Satellit ins All gehauen, der Sputnik-Schock. All diese Dinge sind ja bekannt und die USA haben dann gesagt, na gut, aber bei einer Sache werden wir zuerst sein, nämlich beim Menschen auf dem Mond.
Ja, und wir könnten jetzt sehr vieles machen zu diesen Missionen, zu auch nur zu Apollo 11, zu dem ersten Mal, dass Menschen auf dem Mond gelandet sind. Das kriegen wir leider nicht alles in eine Folge rein. Vor allem wollen wir ja auch noch auf Artemis schauen, auf die zukünftige Mission. Deswegen an der Stelle ganz kurz ein Tipp. Der Podcast 13 Minutes to the Moon von der BBC, den gibt's nur auf Englisch, aber den verlinken wir euch in den Shownotes. Der ist sehr ausführlich zu Apollo und wir machen bestimmt auch noch mal was zu den Missionen.
Aber vielleicht, um ganz kurz doch noch die Basics zu sagen. Also dieses Apollo-Programm damals, das wurde gestartet 1961 nach dieser berühmten Rede von John F. Kennedy. We choose to go to the moon.
We choose to go to the moon in this decade and do the other thing.
Leute, die uns regelmäßig hören, wissen, dass ich diese Rede absolut liebe.
Ja, ich auch.
Und jedes Mal Gänsehaut bekomme. Und 1969 war es dann soweit.
Nach nur acht Jahren.
Und nach, würde ich sagen, ziemlich rasanten acht Jahren, in denen sich die NASA total vergrößert hat, in denen ja wirklich gefühlt so alle möglichen halbwegs talentierten Leute in dieses Mondprogramm eingestellt wurden. Also die sind ja total ausgerastet und haben da extrem viele, auch extrem junge Leute eingestellt. Und ja, da stand dann diese Saturn-Rakete auf der Startrampe 1969.
Und darin waren drei Leute. Neil Armstrong, den Namen habt ihr sicher schon häufig gehört. Er war der erste Mensch, der einen Schritt auf den Mond getan hat, einen kleinen Schritt, wie er es genannt hat. Dann war mit ihm in der Mondlandefähre Buzz Aldrin. Und der dritte im Programm, das war Michael Collins. Das ist so der Name, den man am wenigsten kennt. Ich mag so gerne so diese nicht ganz Helden, so die gerade so vergessen wurden. Deswegen ist eigentlich Michael Collins so mein Liebling von den dreien. Der ist im Kommandomodul geblieben und ist um den Mond geflogen, während die beiden auf dem Mond spaziert sind. Und ja, was ich da auch super spannend finde, er war dann der alleinste Mensch, den es jemals gab, oder bis dahin
der einsamste
zumindest.
Mensch, ja.
Nicht der einsamste, das hat er in seinem, seiner Autobiografie geschrieben. Er war nicht einsam, aber er war halt auf einer Seite vom Mond und der gesamte Rest der Menschheit war auf der anderen Seite des Mondes.
Diese drei Leute, die saßen also im Kommandomodul obendrauf auf der Saturn V. Das war damals die stärkste Rakete der Welt, die stärkste Rakete in der Geschichte der Menschheit. 111 Meter hoch, 2900 Tonnen Startgewicht, also ein richtiger Brummer. Einer der Lieblingsfakten, die ich irgendwann mal gehört habe dazu, ist dieser Hangar, in dem die Rakete gebaut wurde. Der war ja so riesig, den gibt's ja auch noch, dass es da drin ein Mikroklima sich entwickelt hat. Also da gab's dann Regen, da haben sich Wolken gebildet und quasi drinnen geregnet in diesem Hangar drin.
Das war auch, glaube ich, damals irgendwie das größte Gebäude, das nur ein Stockwerk ist.
Man könnte so viel erzählen zu den ganzen technischen Hintergründen von Apollo 11. So viel technologische Innovation, die auch gemacht wurde. Also die Mission war ja super wichtig für zum Beispiel die Entwicklung von Mikrochips. Und es gab ja auch schon einige Vorläufermissionen und Testmissionen. Apollo 7 bis 10 zum Beispiel hat man schon ins All geschickt, um diverse Schritte zu testen, also Navigation, in den Mondorbit reinkommen, Funkkommunikation, all diese Dinge. All das ist so ein bisschen passiert in diesen 8 Jahren zwischen der Rede von Kennedy und dem Start. Und dann am 16. Juli 1969 ist es dann soweit. Die Rakete, die Saturn V, steht auf der Startrampe. Um 9.32 Uhr Ortszeit geht's los.
14.32 Uhr. Die Saturn V mit Apollo 11 an der Spitze hat abgehoben. Aus dem Raumschiff kommt die Meldung: Wir fühlen uns sehr wohl, alles in Ordnung. Wir sind sicher, es wird ein guter Flug.
Ich bin so neidisch auf alle Menschen, die meine Saturn V haben starten sehen. Das muss einfach gewaltig gewesen sein, so ein Riesending. Gut, wir hätten jetzt die Möglichkeit mit dem Starship, das kriegen wir sicher auch mal noch hin. Aber
nein, ich meine, das ist ja das Tolle an dieser Zeit gerade, dass irgendwie wir jetzt plötzlich wieder was Ähnliches haben. Also ja. Vielleicht nicht in Deutschland, aber kommt vielleicht noch.
Ja, da reden wir auch gleich noch drüber. Aber jetzt nochmal zu Apollo 11. Der Flug zum Mond damals hat 76 Stunden gedauert. Das sind nicht ganz, lass mich lügen, das sind ein bisschen mehr als drei Tage. Mit dem Rechnen haben wir es heute noch nicht so. Da denkt man sich, ja, okay, vielleicht gar nicht so lang, aber ich habe es jetzt extra nochmal nachgeschaut. Das Kommandomodul, das war 5,9 Kubikmeter groß. Das ist ja so ein 3-Quadratmeter-Raum ungefähr mit 2 Meter hohen Decken. Und 2 Meter hohen Decken sind nicht sehr hoch. Da waren die zu dritt drin mehr als 3 Tage lang. Das ist echt Wahnsinn, also wie man das auch schafft, so das zu überleben. Aber genau auf sowas wurden sie ja trainiert. Am 19. Juli sind sie in die Mondumlaufbahn eingetreten. Armstrong und Aldrin sind dann umgestiegen in Eagle, in das Landemodul. Dann hatte wenigstens Michael Collins das Kommandomodul für sich. Wahrscheinlich hat er sich deswegen so drüber gefreut, alleine da zu sein.
Endlich ein bisschen Platz.
Ja.
Endlich mal die Beine wieder ausstrecken.
Apollo 11, Houston, we are go for undocking, over.
Und dann am 20. Juli um 21.17 Uhr deutscher Zeit sind sie gelandet in der Region Mare Tranquillitatis. Fällt mir immer ein bisschen schwer, das auf Latein auszusprechen. Hat aber auch einen richtig sehr coolen deutschen Namen, finde ich. Meer der Ruhe. Da sind die gelandet und dann kennt ihr sicher alle diesen Funkspruch nach der Landung: The Eagle has landed. Das ist einer der berühmtesten Funksprüche überhaupt.
Vielleicht der zweitberühmteste, weil der allerberühmteste, ja. Der kam ja dann kurz danach. Also ist ja auch alles live im Fernsehen übertragen worden. Der kam dann, als eben Neil Armstrong Eagle verlassen hat, sich eben auf den Mond begeben hat. Da war ungefähr 2,5 Stunden war der außerhalb der Mondkapsel. Und dann die berühmten Worte, sagt die, glaube ich, wirklich nach wie vor immer noch jeder kennt. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit.
Ja, und natürlich waren sie dann nicht nur zum Spaß. Sie haben auch Experimente gemacht. Sie haben Seismometer mitgenommen, also um die Mondgeologie zu untersuchen. Einen Laserreflektor für Distanzmessungen. Also das ist praktisch ein Reflektor, den die auf den Mond stellen, wie so ein Katzenauge am Fahrrad, das in alle Richtungen zurückleuchtet. Und damit kann man bis heute die Distanz zum Mond messen. Sie haben Mondgestein mitgebracht, mehr als 20 Kilogramm. Und natürlich, weil sie Amis sind, mussten sie noch eine US-Flagge aufstellen. Das ist auch sehr bekannt. Und auch eine Gedenkplatte. Da steht dieser berühmte Spruch drauf, nach dem auch eine Serie benannt ist, die ihr vielleicht kennt, For All Mankind. Also die sind da für alle Menschen hingeflogen.
Beziehungsweise nicht nur, weil sie Amis sind, sondern weil natürlich das Ganze auch mitten im Kalten Krieg passiert ist.
Ja.
Also das lässt sich ja wirklich nicht voneinander trennen. Die Mondlandung, Apollo 11, überhaupt die Mondmissionen und dieser Kontext des technologischen Wettrennens gegen die Sowjetunion. Und dementsprechend war das damals auch natürlich im Interesse der amerikanischen Regierung, dass nicht nur allein die Mondfaszination, sondern auch diese politische Komponente da mittransportiert wird. Und entsprechend war ja auch das öffentliche Interesse war ja wirklich, wirklich riesig. Ich glaube, das war die Fernsehübertragung, die wahrscheinlich die meisten Leute gesehen haben damals in der Geschichte der Menschheit.
Weißt du, wie viele es gesehen haben?
Lass mich lügen, also sicherlich über 1 Milliarde.
Nicht ganz, oder was heißt nicht ganz, tatsächlich noch ein gutes
verdammt.
Stück weg. Es waren 650 Millionen. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der Fußball-WM 2022 mit dem Finale, das waren 1,4 Milliarden. Also ein bisschen mehr als doppelt so viel. Aber es gab damals auch weniger als die Hälfte der Menschen, die es heute gibt auf der Welt. Das heißt, so gesehen...
Also relativ gesehen waren es mehr.
Relativ gesehen waren es mehr, ja. Und man muss auch sagen, dass damals das ja auch ganz viel nicht ausgestrahlt wurde. Also viel weniger Menschen hatten einen Fernseher. In der UdSSR, in der Sowjetunion, wurde es gar nicht ausgestrahlt. Also eigentlich waren es insgesamt, würde ich sagen, mehr. War das Interesse größer an der Mondlandung als an der am WM-Finale 2022?
Es war das größte Medienereignis ever.
Das war Sven Gramp gerade, der ist Medienwissenschaftler, hat an einer Ausstellung zur Mondlandung im Museum für Kommunikation in Nürnberg mitgearbeitet und hat das für uns auch nochmal eingeordnet, einfach welche Ausmaße das damals hatte.
Ich meine schon ever. Weiß nicht, was jetzt noch kommt, ja, wenn wir irgendwie auf den Mars kommen würden oder so, aber ever, genau die Beispiele, die Sie angeführt haben, also Weltmeisterschaft, es gab schon so globale Ereignisse, aber erstens mal waren die halt global und nicht transglobal, ja, also auch vom Mond aus gesehen. Und ich finde halt dieses, der neue Ort, die neue Welt, man weiß ja nicht genau, was da eigentlich passiert. Also bei einer Fußball-Weltmeisterschaft kann dann Deutschland schon auch mal verlieren, aber dort diese neue Welt, was sie vielleicht sinnlich ausmacht, vielleicht leben dort ja Aliens, vielleicht versinken wir im Sand, vielleicht ist es eine Katastrophe. Das trägt natürlich schon zu einer Spannungsdramaturgie bei. Von dem her schon sehr, sehr außergewöhnlich.
Ja, das ist ja schon auch echt spannend, irgendwie so ein bisschen lustig zu hören, wenn man sich denkt, so damals, ja, haben wir vielleicht gedacht, was passiert denn da auf dem Mond? Und heute wissen wir, ja, da passiert gar nichts. Aber man wusste es natürlich einfach nicht. Man muss da ja erstmal hin und schauen, was ist da eigentlich los? Auch da haben wir auch zu Recht Kritik gekriegt. Der Fritz hat auch gesagt, so das hätte ich anders sagen sollen. In der vorherigen Folge habe ich ja mal gesagt, dass es so ein bisschen lächerlich ist, zurückzuschauen, wie die damals nach den Mondmissionen in der Quarantäne waren. Es ist natürlich nicht lächerlich. Wir wussten es einfach nicht. Man muss das alles ausprobieren.
Und diese Faszination, also mit diesem Unbekannten, die war damals wirklich riesig. Auch weil es ja so plötzlich passiert ist. Also es gibt so, schon, würde ich sagen, gewisse Parallelen zum heutigen Space Race, zur heutigen sagen wieder Hochfahren unserer Weltraumbegeisterung. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber wenn man sich das jetzt mal vorstellt, jemand, der 1969 die Mondlandung im Fernsehen guckt, ja, vielleicht ist das, keine Ahnung, eine Familie, Vater, Mutter, paar Kinder keine Ahnung, der Vater ist 45 Jahre alt, der war bei seiner Geburt noch in einer vollkommen anderen Welt. Also ja, da war gerade erst so, gerade mal irgendwie so, waren Flugzeuge noch relativ modern und jetzt sind Menschen plötzlich auf dem Mond. Und ja, entsprechend war das natürlich ein gigantisches Medienereignis. Man hat das auch in der deutschen Fernsehübertragung damals gemerkt, die über 24 Stunden davor schon angefangen hat, einfach eine Live-Übertragung zu machen und dann auch erstmal natürlich irgendwie ein bisschen das Programm füllen musste. Und das hat dann auch ganz lustige Ausmaße genommen. Also teilweise musste man dann darauf warten, dass, keine Ahnung, Neil Armstrong endlich aussteigt auf dem Mond und muss mal gucken, dass man in der Zeit über irgendwas anderes redet. Und zum Glück hat die NASA ja einen weltraumtauglichen Kugelschreiber damals entwickelt gehabt, der sich hervorragend als Gesprächsgegenstand eignet.
Na, vielleicht sollten wir noch einen Ton sagen, während wir auf das Aussteigen warten, meine Damen und Herren, zu diesem NASA oder unter der Obhut der NASA entwickelten Kugelschreiber, der ein wahres Wunderwerk ist. Er schreibt nicht nur in aufrechter Position, er schreibt auch unter Wasser, er schreibt im luftleeren Raum, er schreibt überall, wo Sie sich nur befinden, selbst wenn Ihnen gar nicht zum Schreiben zumute sein sollte. Und wenn Sie damit schreiben, Dann können Sie eine Linie ziehen von insgesamt 8 Kilometer und dann ist die Flüssigkeit erst verbraucht. Und dieses ganze Wunderwerk ist, wie gesagt, unter der Obhut der NASA entwickelt worden. Die Entwicklungskosten haben 1 Million Dollar ausgemacht und Sie können diesen Stift inzwischen in den Vereinigten Staaten käuflich in normalen Geschäften erwerben. Er ist nicht ganz billig, aber er ist andererseits auch nicht so exorbitant teuer, dass ihn sich niemand leisten könnte.
Selbst die Sowjets haben sich von diesem hervorragenden Kugelschreiber überzeugen lassen.
Aber die Oberfläche ist so fein geriffelt, kann in Notfällen sogar als Nagelfeile benutzt werden.
Hans Heine, ich wusste nie, dass man über einen Kugelschreiber so lange reden kann, wie Sie das jetzt getan haben. Hallo Werner Bühler, Houston, gibt's was Neues von Ihrer Seite?
Ja, ich habe auch so einen Space Pen, Fritz. Ich weiß nicht, hast du auch einen?
Ich hatte mal einen, mein Papa hatte einen, als ich ein Kind war, aber der ist irgendwann kaputt gegangen. Was irgendwie komisch ist, weil der die ganze Zeit heißt, dass er so total widerstandsfähig ist und toll und alles Mögliche und alles kann.
Ja, also eigentlich müsste man den schon, glaube ich, wieder zum Laufen kriegen, denke ich. Also weil der schon, ja, also der hält schon was aus auf jeden
Vielleicht
Fall.
Vielleicht muss man einfach mal Tinte nachfüllen oder Kugelschreiberflüssigkeit.
Ja, das ist ja das Spannende an diesem Ding. Genau die Tinte und die Minen und wie das alles unter Druck steht. Und ja, da fange ich jetzt nicht an abzunöden.
Wir sind ein bisschen wie die ARD-Übertragung damals.
Ja, genau. Ich könnte das auch. Ich verstehe das total, ja.
Aber gut, also irgendwann hat man dann auch alles gesagt gehabt zu diesem Kugelschreiber und dann war es soweit. Dann kam ja das Ereignis, der Ausstieg, den man ja auch sozusagen, das sind ja so verschiedene technologische Revolutionen zusammengekommen. Auf der einen Seite natürlich die Mondmission selber mit dieser Rakete, mit all der Technologie, die da im Command Module und dann im Eagle drinsteckt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die vergleichsweise neue Erfindung des Fernsehens und der Live-Übertragung.
Einer, der das damals miterlebt hat, das war J. Brad Bennington. Der ist heute Geologieprofessor in New York und der hat ein Buch über den Einfluss der Mondlandung auf unsere Kultur herausgegeben.
I was 6 years old and I remember watching it on TV and I remember being confused because the image was so grainy and so contrasty that I wasn't sure what I was looking at. I knew what I was supposed to be seeing, but I couldn't quite make sense out of the image.
6 Jahre war er alt, sagt er, und er hat das im Fernsehen gesehen und kann sich daran erinnern, dass er so ein bisschen verwirrt war, weil das Bild so grisselig war und sehr viel Kontrast und er wusste eigentlich gar nicht genau, was er da sehen soll, obwohl er wusste, was es sein soll. Und ja, es war einfach so, dass das Bild damals echt schlecht war. Wenn ihr mal die Originalaufnahmen gesehen habt, selbst die Remastered-Aufnahmen sind nicht so wahnsinnig gut.
Was schon auch wieder, finde ich, irgendwie lustig ist, weil es ist so typisch wir Menschen. So, wir fliegen auf den gottverdammten Mond. Ja, eine Kamera, die sozusagen auch extra gewichtsreduziert ist, nehmen wir mit, dass die Leute einfach live im Fernsehen, live auch noch zugucken können. Und dann sagen wir im Nachhinein so, ja, aber das, woran ich mich am meisten erinnere, ist, dass das Bild halt irgendwie schlecht war. Das ist so glaube ich, Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau, weil das ja grundsätzlich natürlich schon eine technologische Meisterleistung war. Aber ich glaube, genau das ist auch tatsächlich das, was am Ende vermutlich den Leuten wirklich in Erinnerung geblieben ist.
Also alle Menschen, die ich kenne, die in dieser Zeit gelebt haben und halt so alt waren, dass sie sich an Dinge erinnern können, die können sich auch daran erinnern, wo sie waren, als das passiert ist und wo sie das gesehen haben. Das ist schon wirklich ein definierender Moment dieser Generation gewesen.
Am Ende ist dann aber tatsächlich die Frage, über die ja auch schon viel diskutiert wurde, hat das Ganze denn jetzt wirklich alles in allem aus wissenschaftlicher Sicht so viel gebracht? Also war das tatsächlich sinnvoll, Leute auf den Mond zu bringen, wenn man jetzt mal die ganze Kalter Krieg, Öffentlichkeits-PR-Schlacht außer Acht lässt und rein aus der wissenschaftlichen Perspektive drauf blickt? Haben wir wirklich so viel gelernt am Ende?
Ja, man hätte das vielleicht auch mit Sonden machen können. Die waren damals dann eigentlich auch schon so weit, dass sie automatisch Mondgestein zur Erde zurückbringen konnten. Die Sowjetunion hat das mit Luna 16 gemacht, 1970, also gar nicht so lange nach Apollo 11. Die haben ein relativ großes Stück, 35 Zentimeter lang, 101 Gramm schweren Bohrkern zur Erde zurückgebracht. Und die Untersuchung hat damals ergeben, dass der Aluminiumgehalt höher war als der von den Steinen, die Apollo mitgebracht hat. Also da sieht man schon, da gibt's auf jeden Fall auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, für die es keine Menschen gebraucht hat. Der Geologe Bennington meint trotzdem:
I think at the time we didn't have the technology to send a, you know, a quasi-intelligent robot to the surface of the moon, nor did we have the technology really to drive a robot around on the surface of the moon like we have today. In 1969, we really had to rely on astronauts who were very well trained in geology. So they were able to collect a variety of rocks that were representative of the geology of the moon. And, you know, some of those rocks were not easy to find. There was one rock called the Genesis Rock, which turned out to be a sample of the moon's kind of, you know, primordial crust, which was collected because the astronaut recognized that it was an unusual rock and that it, you know, he knew what he was looking for.
Der Geologe Bennington meint trotzdem, dass es schon auch Sinn gemacht hat, Menschen dahin zu schicken, einfach weil die Technologie noch nicht so weit war und es einfach ja auch Sinn gemacht hat, Astronauten in Geologie auszubilden, dass die einfach Dinge sehen, die ein Roboter einfach nicht erkennen kann. Das ist eigentlich heute immer noch so. Also es ist immer noch einfacher, Menschen in irgendwas auszubilden, als einen Roboter dafür zu bauen. Damals aber natürlich noch viel mehr. Und er sagt, dass der Fund des sogenannten Genesis Rock eigentlich auch darauf zurückzuführen ist. Also das war einfach ein Mensch, der hat erkannt, ah, das ist was Interessantes, das nehme ich mit. Ja, nach Apollo 11 kamen noch 6 astronautische Mondmissionen bis Apollo 17 im Dezember 1972. Nur 5 davon waren erfolgreich. Das wisst ihr wahrscheinlich. Apollo 13 kann man als einen der krassesten Fehlschläge, aber gleichzeitig irgendwie einen der größten Erfolge der NASA ansehen. Dazu müssen wir bestimmt auch mal eine eigene Folge machen. Aber wir wollen jetzt auch noch nach vorne schauen.
Ja, also es ist dann sehr, sehr lange erstmal nichts passiert. Wir haben den Mond so ein bisschen abgehakt gehabt. Zumindest die USA, muss man vielleicht korrekter sagen, haben den Mond abgehakt gehabt. Aber auch generell ist es sehr, sehr lange her, dass das letzte Mal ein Mensch auf dem Mond tatsächlich rumgelaufen ist. Und jetzt soll es aber wieder soweit sein. Und zwar gibt es ein neues Programm von der NASA selber. Es gibt auch ein chinesisches Programm. Aber wir reden jetzt über Artemis, das Programm der NASA. Das ist so ein bisschen der direkte Nachfolger, kann man sagen, zum Apollo-Programm. Das merkt man auch schon so ein bisschen am Namen, ne? Artemis war, glaube ich, was, die Zwillingsschwester oder sowas?
Die Zwillingsschwester von Apollo und lustigerweise auch die Mondgöttin. Also Artemis hat
Apollo der bessere Name.
Genau, Apollo hat gar nichts mit dem Mond zu tun, aber Artemis ist die Mondgöttin.
Und auch die Rakete, die die NASA dafür jetzt entwickelt hat, SLS heißt die, Space Launch System, die hat sehr viele durchaus Ähnlichkeiten, kann man sagen, mit der Saturn V. Also zum einen sind beide mal relativ riesig. Also die SLS ist 98 Meter beziehungsweise 111 Meter hoch, wenn man alle Block-Upgrades mit einrechnet, die es da noch so geben wird. Und hat 39 Meganewton Startschub. Also das sind, glaube ich, 370 oder sowas Jumbo-Jets, also eine ganze Menge. ist damit auch stärker tatsächlich, als die Saturn V damals war. Hat aber, glaube ich, David, ein bisschen weniger Nutzlast, ne?
Genau, also bis zu 130 Tonnen soll sie dann in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen können irgendwann. Ich glaube, die Saturn V waren so 150, 160 Tonnen. Aber ja, trotzdem bei beiden, das sind einfach massive Zahlen, von denen wir hier sprechen. Wenn wir eine Ariane 6 anschauen, da sind wir bei 20 Tonnen ungefähr.
Die Geschichte von der SLS ist super interessant. Die ist losgegangen. Also ich glaube, 2012 ist sozusagen diese Idee so ein bisschen ausgebrütet worden, mal wieder auf den Mond zu gehen. Und die NASA hat seitdem eigentlich bastelt die an dieser SLS rum und hat da auch sehr, sehr viele alte Bestandteile von zum Beispiel den Space Shuttle-Trägersystemen, die man noch rumliegen hatte, dafür wiederverwendet. Und 2022 war dann auch der erste Jungfernflug, der erste Testflug von SLS. Ich weiß noch, wie ich den damals im Livestream geguckt habe.
Ja, das fand ich auch sehr schön.
4-Stage-Engine-Start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Ja, Artemis 1 war das damals, der erste Test. vom Artemis-Programm. Da ging es schon zum Mond, aber noch ohne Menschen. Trotzdem hat man schon mal ganz viel testen können. Die Orion-Kapsel oder Orion, wie man sagen will, das Raumschiff, mit dem die Menschen dann zum Mond fliegen werden. Dann soll aber noch eine Raumstation entstehen um den Mond. Gateway soll die dann heißen. Das wird praktisch die Zwischenstation sein für die AstronautInnen, die dann auf dem Mond landen werden. Mit Artemis 3 soll das dann passieren, aber dann auch wieder nochmal mit einem anderen Schiff. Das werden wir dann auch noch brauchen. Das wird ein modifiziertes Starship sein von SpaceX.
Was ja auch schon zeigt, dass dieses ganze Programm irgendwie auch ein bisschen komisch ist. Ne? Also so sehr ich ja ein Fan davon bin, dass wir jetzt wieder auf den Mond gehen und so cool ich das alles finde. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt noch ein bisschen drüber reden, dass dieses Artemis-Programm bei der NASA so ja zwischen verschiedenen Stühlen irgendwie immer steht. Also gerade ja jetzt ist ja auch überhaupt unklar, wie es wirklich mit dem NASA-Budget weitergehen wird. Die ganzen politischen Entwicklungen in den USA sind ja super unberechenbar. Und die Frage ist ja dann tatsächlich auch, macht es eigentlich alles noch Sinn? Weil wir haben jetzt gerade als USA oder als NASA ja so eine riesige Rakete entwickelt mit dem SLS und mit dem Orion dann so eine Raumkapsel, um zum Mond rüber zu fliegen und all diese Dinge. Und aber sagen, seit wir angefangen haben, die zu entwickeln, hat halt SpaceX auch noch sein Starship entwickelt, was ja im Grunde genommen sehr ähnliche Verwendungszwecke hat. Und ich finde, das sieht man so ein bisschen, dass da dann irgendwie jetzt gesagt wird, ah, wir wollen jetzt irgendwie von allem so ein bisschen was haben und jetzt machen wir das SLS weiter und damit fliegen die hoch und mit Orion fliegen sie dann rüber und da ist dann aber das Starship und mit dem landen sie dann vielleicht. Und da, also es ist nicht so ganz nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie, ist mein Eindruck. Was meinst du?
Ja, du hast schon recht, aber es macht natürlich schon auch Sinn, sich, würde ich sagen, als NASA sich eine Unabhängigkeit zu bewahren und halt dieses SLS dann zu entwickeln, dass man es hat, wenn man jetzt halt zum Beispiel was Eigenes braucht, weil man, sagen wir, mit einem Elon Musk in Konflikt kommt und mit SpaceX dann halt nicht mehr diese Möglichkeiten hat, mit denen man jetzt gerade plant. Das ist ja genau der Grund, warum wir in Europa auch sehr viel Geld für zum Beispiel eine Ariane 6 ausgeben, die, ja, also da kann man schon sagen, auf jeden Fall technologisch ein bisschen hinterher ist. Aber wir machen uns halt auch ein Stück weit unabhängig. Und ja, es ist, natürlich hat die NASA das nicht komplett selber in die Hand. Sie ist so ein bisschen Spielball der Politik, aber wenn sie die Möglichkeit haben, dann sollten sie das auch tun. Und vor allem sind sie da ja auch schon. Das SLS ist schon geflogen, das kann fliegen.
Jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt müssen wir damit auch
ja, weitermachen. Ja, das Sunk Cost Fallacy.
Aber
nicht also, unbedingt die beste Idee, aber ich glaube schon, dass es der richtige Weg ist.
Wo ich dir zustimmen würde, ist, dass wir hier zwei Raketen haben, die beide ja auch total unterschiedliche ja, Designphilosophien eigentlich haben im Hintergrund. Also SLS und das ganze Artemis-Programm, ich glaube, es ist jetzt kein Zufall, es wird nicht nur mich enorm an Apollo 11 erinnern, es ist halt einfach NASA. Es ist so richtig schön, fast schon oldschool, so ein bisschen so wie halt Raumfahrt auch im letzten Jahrhundert war. Also man plant es ganz lang, man hat dieses Cost-Plus-Contracting, heißt es ja in den USA, also dass ich eben so mehr oder weniger eine maßgeschneiderte Rakete bestelle bei einem Zulieferer, in dem Fall ist es Boeing, die ganz, ganz viel an dem SLS selber bauen. Das kann natürlich dann dazu auch führen, dass die Kosten entsprechend hochgehen und sich das Ding immer wieder verzögert, was gerade passiert ja auch bei
das irgendwie immer dem Artemis-Programm.
Ja. Aber es ist sozusagen, trotzdem ist es was, wo dann irgendwo auch auf den ersten Versuch klappt. Also Artemis 1, damals 2022, die Rakete ist nach Plan gestartet, in den Orbit gekommen, nichts ist explodiert, die Mondkapsel Orion ist rübergegangen zum Mond, hat die Umrundung gemacht, alles wunderbar. Auf der anderen Seite sehen wir halt bei Starship von SpaceX diesen vollkommen neuen Ansatz, dass halt gefühlt so die ersten paar Launches von Starship ja ständig explodieren und erstmal beim Start explodieren oder kurz danach oder dann vielleicht ein paar Minuten danach und man dann eben dieses Iterative hat und am Ende auch was rauskommt, was vermutlich auch funktionieren wird, aber halt ja irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise.
Aber wann ist es denn jetzt endlich soweit? Wann landen wieder Menschen auf dem Mond? Wann haben wir unseren Mondlandemoment? Also bisher gab es von Artemis eben diesen einen sehr erfolgreichen Test, Artemis 1. Artemis 2 ist dann das nächste, logischerweise. Das wurde jetzt schon mehrfach verschoben, ist gerade für April nächsten Jahres geplant, 2026. Es gibt auch Berichte, dass es schon früher passieren könnte. Das wäre ja dann sehr erfolgreich, vielleicht schon im Februar. Kurzer Einschub an der Stelle. 2 Tage nach unserer Aufnahme gab es eine Pressekonferenz von der NASA, bei der bestätigt wurde, dass der Start von Artemis 2 tatsächlich früher stattfinden soll. Geplant ist aktuell ein Startfenster ab dem 5. Februar. Das kann sein, dass das nochmal nach hinten geschoben wird, aber das ist aktuell der Plan. Aus europäischer Sicht ist sehr erfreulich, dass unsere Beiträge eigentlich stehen. Also die ESA hängt schon auch gut mit drin in Artemis. Das European Service Module, das wird von Airbus gebaut. Das beinhaltet den Antrieb und die Lebenserhaltungssysteme für Orion. Also das ist wirklich eine Nummer. So, ohne das kommen wir nicht zum Mond und ohne das überleben die Menschen den Weg dahin nicht. Und das erste Wohnmobil... Wohnmobil. Und...
Das erste Wohnmobil. Passt.
Das erste Wohnmodul für die Gateway Station, die also in der Mondumlaufbahn sein soll, das ist auch schon fertig. Das kommt aus Frankreich.
Also ein super interessantes Programm. Alle liefern so ein bisschen was zu. Wir Europäer, unser European Service Module, die NASA baut ihr eigenes Launch-System und aus der kommerziellen Raumfahrt von SpaceX hat man auch noch das Starship mit dabei. Aber was ist eigentlich das Ziel? Was ist der große, ja, der Point, warum wir eigentlich jetzt nochmal auf den Mond gehen? Und das ist, finde ich, super spannend, darüber zu reden, weil natürlich gibt es auf der einen Seite die wissenschaftlichen Ziele erstmal der konkret geplanten Missionen, zum Beispiel die sogenannten Lunar Swirls untersuchen. Das sind so helle Flecken auf der Mondoberfläche. Man will gucken, ja, was hat das eigentlich mit dem Magnetfeld genau zu tun? Und auch die Tektonik des Mondes soll genauer untersucht werden. Auch natürlich Suche nach Wasser. Da gibt's eine ganze Liste an wissenschaftlichen Zielen, die man hat. Aber das spannendste Ziel aus meiner Perspektive ist vielleicht eher das mittelfristige oder langfristige Ziel, sage ich mal, das hinter dieser ganzen Artemis-Idee steckt. Und zwar eine mehr oder weniger dauerhafte Basis der Menschheit auf dem Mond zu errichten. Also du hast ja gerade schon genannt, David, die Station in der Umlaufbahn des Mondes, aber dann eben auch auf der Mondoberfläche selber.
Ja, das finde ich auch total spannend und das wird, glaube ich, auch super spannend zu sehen. So kann das vielleicht diese Begeisterung, die es eben bei Apollo 11 gab, diesen Mondlandemoment, kann das wiederholt werden?
They've landed on the moon. Begeisterungsrufe aus dem Kontrollzentrum in Houston und nach meiner Uhr um 21 Uhr und 18 Minuten hat Apollo 11 die Mondfähre auf dem Mond aufgesetzt.
Also vielleicht dadurch, dass es dann halt eine dauerhafte Besiedlung des Mond gibt oder eine dauerhafte Mondbasis, eine dauerhaft besetzte. Oder braucht es da vielleicht mehr? Müssen wir da vielleicht weiter rausfliegen? Was ja auch das Ziel von Artemis ist, dass wir auf dem Mond sind und dann von da weitergehen. Natürlich erstmal dann Mars ist das Naheliegende. Aber ja, auch in das ganze Sonnensystem hinaus. Und ja, dass wir da praktisch unsere erste Außenstation der Menschheit zu errichten. Wird diese Mondlandung wirklich unser Mondlandemoment? Wird das so einen Einfluss auf die Popkultur haben können? Das haben wir auch Geologe Bennington gefragt.
I don't know. Maybe that people are not going to get very excited about landing humans on the moon again. Maybe if the Chinese do it first, maybe we'll see what we saw in the, you know, in the 1950s. When the Russians put Sputnik in orbit and suddenly there was this panic about, oh, you know, we need more science education. We need, you know, we need to get back into the game. But, you know, maybe it's going to take a landing on Mars to recreate that same, you know, cultural mania for manned spaceflight again.
Er ist sich da nicht so ganz sicher. Er sagt, vielleicht, wenn die Chinesen vor den Amerikanern wieder auf dem Mond landen, dann könnte es zu so einem Moment kommen. Er vergleicht das dann mit damals, als die Sowjetunion Sputnik ins All geschossen hat, den ersten Satelliten. Da gab es dann in den USA so eine richtige Panik und sie brauchten irgendwas, um zurück ins Spiel zu kommen.
Ja, ich finde es einen super interessanten Punkt. Ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um einmal über den Elefant im Raum zu reden, über das chinesische Mondprogramm, das wir noch kaum erwähnt haben. Chang'e heißt das Programm. Das gibt's ja auch noch und da ist der Plan eigentlich erst im Jahr 2030 auf dem Mond tatsächlich zu sein. Aber wenn man sich jetzt diese ganzen Verzögerungen anguckt, die es bei Artemis schon so gegeben hat, und auch bei Starship ist ja überhaupt noch nicht klar, ob das am Ende alles wirklich funktioniert, dann ist das schon eine Möglichkeit, würde ich sagen, dass am Ende tatsächlich China vor den USA wieder auf dem Mond ist. Ich weiß aber gar nicht, David, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich kann mir das schon vorstellen, dass das einen ähnlichen Effekt haben könnte auf die USA jetzt gerade. Ich finde es ein bisschen unberechenbar, jetzt eine Einschätzung zu geben, ob das dann ähnlich ist wie das Space Race damals während dem Kalten Krieg, weil die politische Kultur in den USA ist ja jetzt eine völlig andere, ist auch gerade so im Umbruch. Abgesehen davon glaube ich, dass sich jetzt Artemis gerade so ein bisschen schwer tut. Also wenn ich mich jetzt umhöre bei meinen nicht raumfahrtbegeisterten Freunden, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die wenigsten von denen haben Artemis wirklich auf dem Schirm und die wenigsten von denen interessieren sich auch wirklich dafür. Und ich glaube, dass wenn jetzt die nächsten Artemis-Missionen tatsächlich passieren, dann werden die wahrscheinlich auch nicht die Abrufzahlen und die Klicks generieren, wie jetzt, keine Ahnung, so eine Fußball-WM.
Ja, und vor allem, wenn man dann irgendwie Leuten auch erzählt, so übrigens Artemis, das ist das nächste Mondprogramm der NASA, dann 3 Wochen später wissen sie es schon wieder nicht mehr. Also das ist nicht so wie damals so, dass alle das einfach immer auf dem Schirm haben. Aber es gibt schon auch noch diese Gänsehautmomente, finde ich. Also für mich natürlich sowieso, weil ich super spannend finde alles. Also als Artemis 1 gestartet ist, der erste SLS-Start, auch wenn ich es nur im Fernsehen gesehen habe, das war super Gänsehaut für mich. Und ich glaube, je mehr, also je höher das Ziel ist, also wenn das dann Artemis 3 ist, dass da landen soll, dann wird das auf jeden Fall in mehr Menschen auslösen, als das heute so ein Starship-Launch das heute tut.
Ja, ich würde es mir total wünschen. Also mir selber geht das so, dass ich das auch merke, dass ich, wenn ich dieses Artemis-Programm mir angucke, es macht ein anderes Gefühl, als es ein Starship-Start macht oder was SpaceX so macht. Also bei SpaceX-Sachen ist bei mir die Faszination für so auch vor allem die technologischen Errungenschaften auch ganz, ganz stark. Aber irgendwie, NASA hat schon was, das fühlt sich so an, ich weiß, das ist nicht so, aber es fühlt sich so an, als ob es so ein gemeinsames Ding von uns als Menschheit wäre. Gleichzeitig ist natürlich jetzt auch irgendwie, dadurch, dass es so viele Raketenstarts gibt, ist mir vielleicht dieser eine jetzt auch gar nicht mehr so außergewöhnlich. Also irgendwie Artemis, das ist halt ein Raketenstart oder ein Raumfahrtprogramm unter vielen anderen auch.
Ja, ich habe es tatsächlich, wo du das gerade ansprichst, heute Morgen nochmal nachgeschaut. Kurz um den Start von Apollo 11 gab es den 1000. Start einer Rakete in eine Umlaufbahn. Also da haben gerade mal 1000 Raketen bis dahin haben wir in die Umlaufbahn geschickt. Und jetzt sind das ja gefühlt schon, also so viel machen wir in nur ein paar Jahren. Das heißt, es hat gar nicht mehr so dieses, das ist irgendwie was Neues, das ist was Besonderes, eine Rakete ins All zu schicken, sondern das haben wir die ganze Zeit. Und mit den kleinen Bildschirmen, die wir in der Hosentasche haben, also da freue ich mich wirklich drauf, die Social-Media-Reaktion auf die nächste Mondlandung zu sehen. Weil das könnte ich mir schon vorstellen, dass das in allen, auf allen Plattformen die absolute Nummer 1 Trending-Hit-Geschichte wird.
Ja, das stimmt. Also ich meine, 1969 hatten wir noch nicht Memes und noch keine Reaction-Videos und Livestreams von Leuten, die dann wiederum Livestreams von anderen Leuten kommentiert haben und was es alles ja so mittlerweile so gibt im Internet.
Ein Neil Armstrong-Meme 1969, das wäre perfekt gewesen. Das wäre durch die Welt gegangen.
Für mich persönlich, für mich den kleinen Fritz, der sich jetzt einfach freut, dass wir wieder auf dem Mond landen, da ist es schon irgendwie cool. Also so in meiner Kindheit war das immer so, dieses Gefühl, früher gab es das und jetzt gibt es das nicht mehr. Dass wir diese Schritte wieder wagen, dass wir da wirklich wieder zum Mond und darüber hinausgehen und den Mond als Sprungbrett dann auch zum Mars vielleicht nutzen. Ich glaube, das kann am Ende auch echt für die Menschheit als Ganzes zu viel positiven Effekten führen.
Ja, und wenn ihr auch mit Artemis zum Mond fliegen wollt, dann könnt ihr das tun. Das ist natürlich viel zu übertrieben jetzt. Aber ihr könnt euren Namen mitschicken, mit Artemis 2. Wir verlinken euch da was in den Shownotes. Da gibt's von der NASA dieses kleine lustige Ding, da könnt ihr euren Namen eintragen und der wird dann mit Artemis zum Mond geschickt und ihr kriegt noch so einen schönen Boardingpass, den könnt ihr euch auch ausdrucken. Steht euer Name drauf, Artemis, und auch, dass ihr irgendwie ja ein paar hunderttausend Meilen gut geschrieben kriegt beim NASA-Vielfliegerprogramm.
Die kann man dann, ja genau, die kann man dann eincashen, wenn man dann irgendwann, ja, wenn es dann irgendwann das Mondbasis-Tourismus-Programm gibt.
Ich werde dann darauf bestehen, dass ich die habe, auch mehrfach schon. Ich habe mich dann natürlich nicht nur einmal eingetragen. Ja, da hat uns unser Hörer Gerald drauf hingewiesen. Der hat uns eine Mail geschickt an liftoff@ard.de. Das könnt ihr natürlich immer tun, wenn ihr irgendwie solche Dinge habt oder wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Kritik habt. Und bei den Plattformen, bei denen es geht, könnt ihr uns natürlich gerne auch 5 Sterne dalassen.
Und wie immer haben wir auch natürlich einen Podcast-Tipp am Ende wieder für euch. Unser Podcast-Tipp der Woche diesmal ist Plus Minus, der Wirtschaftspodcast der ARD mit Anna Planken und David Alf. Liegt vor allem mir am Herzen, diesen Podcast zu empfehlen, weil ich ja auch einen kleinen Wirtschaftshintergrund habe. Ich bin ja VWLer. Den gibt's jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall sonst auch, wo es Podcasts gibt. Und es sind immer ganz unterschiedliche Themen, die immer auch aus einer wirtschaftlichen Linse die unterschiedlichsten Aspekte und gesellschaftlichen Fragen betrachten. Und gerade jetzt haben die auch eine Raumfahrtfolge gemacht. Also es geht gerade um die wirtschaftlichen Hintergründe von Space Travel. Hört doch mal rein. Plus, minus, mehr als nur Wirtschaft.